Guten Morgen, meine Damen und Herren. Beginnen wir, denn wir haben viel vor. Hier unten stehen eine Menge Namen. Ich roll die gleich hoch, wenn das Arbeitsgerät aus ist. Eine wilde Mischung von Namen, entschieden nicht alle gleich wichtig. Das hat einfach die Funktion, dass Sie die Schreibweise der Wörter, wenn Sie mal nochmal was nachschauen wollen oder so, sicher vor Augen haben. Also es ist für heute fallen einige Namen. Zunächst kurzer Rückblick auf die vergangene Woche. Wir hatten uns beschäftigt mit einer wissenschaftshistorischen, auch begriffsgeschichtlichen und auch letztlich, sagen wir, denkgeschichtlichen Umbruchstelle oder Umbruchzone. Archäologisch gesprochen mit einer großen Gebirgsfaltung, könnte man sagen, im Gelände des geordneten wissenschaftlichen Wissens. Wir haben auf der einen Seite die Naturkunde des 17. und 18. Jahrhunderts, vor allem des 18. Jahrhunderts betrachtet und auf der anderen Seite die um 1800, also an der Schwelle zum 19. Jahrhundert entstehende biologische Wissenschaft. Am Beispiel Cuviers, zunächst in Gestalt einer funktionsorientierten Anatomie. Unmittelbar sinnfällig konnte man die unterschiedlichen Zugriffe auf die jeweiligen Gegenstände in den unterschiedlichen Wissenswelten, sagen wir mal, dieser beiden Epochen sehr gut sehen an den grafischen Darstellungsformen, die verwendet wurden. Sie erinnern sich an diese Folie. Ja, es ist blass, aber es geht auch nur um die Anordnung. Also es geht nicht um den Text oder dergleichen, sondern es geht um diese tabellarische, dieses Großtableau von Namen, klassifikatorischen Kriterien und so weiter. Die klassische Naturkunde bis zum 18. Jahrhundert entfaltete, also jedenfalls die klassische Naturkunde des 18. Jahrhunderts, noch vorher sah es nochmal anders aus, entfaltete solche riesigen Gesamtübersichten. Und so sah auch die gedankliche Anstrengung aus, die dahinter stand. Es ging darum, auf der Basis von Beobachtung, Betrachtung, genauem Detailstudium, streng gegliederte Tableaus zu erstellen, mittels welcher die Vielfalt des großen Erscheinungsraumes Natur logisch hieb- und stichfest, etwa nach Klassen, Gattungen, Arten etc., eingeteilt werden konnte. Wobei in der Bestimmung und Benennung und somit konkreten Verortung des einzelnen Vorfindlichen im großen Ganzen des Kosmos der Hauptzweck der wissenschaftlichen Anstrengung lag. Sie erinnern sich an solche Tafeln, diese stammt von Carl von Linné. Das ist ein Typ von Wissensordnung, der bis heute noch präsent ist, hier und da, also etwa in der Nomenklatur, die in der Botanik und in der Zoologie verwendet wird. Wir ahnen da noch, wie dieses anordnende Wissen seinerzeit so etwas wie ein Grundstock dessen, was wir heute Biologie nennen, gelegt hat. Nach 1800 sehen Grafiken anders aus. Auch nur als Beispiel diese Illustration aus einem Lehrbuch von Cuvier, das eben war Carl von Linné. Hier sehen Sie nicht eine solche Landkarte, die versucht, synoptisch die große Ordnung einzufangen, sondern Sie sehen einen Organismus präpariert. Hier geht es offenkundig vor allem um Knochen und dergleichen. Und es sind ausgewählte Teile, einzeln nochmal rausgezoomt, könnte man vielleicht sagen, herauspräpariert dargestellt. Man ahnt auf dem Bild, dass es sich jeweils um gewissermaßen vergrößerte Ausschnitte handelt, deren nicht Position in irgendeiner Gesamtlogik, sondern deren so nicht unmittelbar darstellbarer Wert im Zusammenhang des Einzelkörpers, der da als Hauptsache präsentiert ist, geht. Das eigentliche Thema der Grafik ist also, sozusagen die Aufgabe, das Zusammenspiel, die genaue Funktion dieser hier im Einzelnen dargestellten Elemente, die ja auch sehr unterschiedlich sind, die in hier rausgegriffen, die in sich jetzt hier keine logische Anordnung mehr haben, sondern um das Bild halt gruppiert sind, dass das das Thema dieser Darstellung ist. Auf dem Bild geht es nicht um den sichtbaren Platz in der Gesamtübersicht, sondern um die Detaillierung einer Passung zu einer auf diesen Organismus bezogenen Verknüpfung der Einzelheiten mit dem Ganzen. Tatsächlich haben wir jenseits solcher Illustrationen, das ist quasi nur ein Zugang, genauer uns angesehen, auch was die Theorien der Beteiligten angeht, insbesondere bei Cuvier, auch mit Zitaten uns das genauer unterlegt, wie die Denkweise, die Ordnungsmuster, die Erfahrungsform und auch die Vorgehensweise der Naturkunde um 1800 sich radikal verändert. Die gesamte Machart, die Logik des Erfassens und der Produktion wahrer Aussagen über Welt und Natur, hier insbesondere organische Natur, erfährt einen Umsturz. Das alte Ziel der Klassifikation, das diesem statischen Grundbild einer Art Landkarte des endgültig geklärten logischen Ableitungsbaumes, wo was hingehört, gehorcht, dieses Ziel verblasst gewissermaßen. Und es geht stattdessen um Erklärungen, die sich auf die Frage der Vorbedingungen von Leistungen des Organismus beziehen. Damit Erklärungen eines anderen Typs. Abstrakte Funktionszusammenhänge, die man auf Anhieb nicht sehen kann, und ihre verborgenen Abhängigkeiten, die verborgenen Abhängigkeiten, die sie stiften zwischen den Elementen, die man sehen kann, rücken in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit. In der Anatomie Georges Cuviers kann man das gut verfolgen. Cuvier ermittelt Funktionen, unter die man dann ganze Gruppen von teils weit auseinanderliegenden und auch sehr, sehr unterschiedlich aussehenden Erscheinungen am Körper zusammenfassen kann. Wir hatten als Beispiel die Atmung als eine solche Funktionseinheit, eine Art Apparat oder dergleichen. Atmung ist etwas, was man bei den verschiedenen Lebewesen auf ganz verschiedene Weise physiologisch organisiert finden kann. Es gibt Kiemen, es gibt Lunge, sehen vollständig verschieden aus. Auch die Tierarten, zu denen das gehört, oder Gattungen oder Klassen, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, würden im linnäischen Baum weit auseinander liegen. Dennoch haben Kiemen und Lunge äquivalente Funktionen. Die Arbeitsweise der jeweils beteiligten Komponenten, jener Apparat, der das Entscheidende leistet, entsprechen sich. Hinter allen Funktionen am Organismus, die solche Zusammenhänge ausprägen, bei Cuvier sind das auch die Ernährung, die Ausscheidung, die Fortpflanzung, steht ihrerseits wiederum eine Funktion, eine letzte Funktion, eine Oberfunktion oder wie man es nennen kann. All diese Funktionszusammenhänge, also Atmung, Ernährung, Ausscheidung, Fortpflanzung, sind nämlich, wie Cuvier das nennt, Verrichtungen des Lebens. Hier sind wir am entscheidenden Punkt beim Lebensbegriff. Der geschilderte Wandel betrifft nicht nur die Logik, sondern eben auch die Leitbegriffe der beteiligten Disziplinen. Während für die klassische Naturkunde lebendig sein eine Eigenschaft unter anderen Eigenschaften von Objekten war, auch keine besonders herausgehobene Eigenschaft. Ich hatte das so in eine Reihe gestellt, wie Eigenschaften wie 5 Staubblätter haben oder eine hornige Oberfläche haben oder dergleichen, so konnte eben etwas auch lebendig sein. So kommt um noch 1800 und danach der Idee und dem Begriff des Lebens und der Funktion des Überlebens, die direkt damit korrespondiert, eine ganz neue, nämlich die zentrale Rolle zu. Alle diese Funktionszusammenhänge am Organismus verweisen letztlich auf die grundsätzlichste aller Funktionen, Überleben, Leben. Leben ist dabei nicht mehr bloße Eigenschaft, die man so durch Betrachtung ermitteln kann, wie meinetwegen eine hornige Oberfläche haben, sondern Leben wird zu einem Prozessbegriff, der eine Dynamik benennt, eine tiefliegende Dynamik, die man quasi Leben tauft, die der belebten Natur zugrunde liegt, allem Organischen, und die eben alle Leistungen und Funktionen erklärt, gewissermaßen von innen her erklärt. Auch das war ein markanter Zug bei Cuvier, dass die Innen-Außen-Differenz bezogen auf den Organismus auftaucht und eine wichtige Rolle spielt. Dass im Umfeld der auf diese Weise sich verändernden Naturkunde der Lebewesen um 1800 dann das neue Wort Biologie auftaucht und dass sich die moderne Naturkunde alsbald Biologie zu nennen beginnt, also Lebenskunde oder Lebenswissenschaft, das erscheint vor dem geschilderten Hintergrund schlüssig und passend. Ich hatte Ihnen ganz kurz am Schluss skizziert, wie diese Disziplinenbezeichnung Biologie sozusagen einwandert in die Thematik der Wissenschaft von den Lebewesen und wie sie sich allmählich herausschält aus einer Gemengelage von Medizin, Philosophie, Naturphilosophie und Physiologie. Fassen wir noch einmal zusammen. Aus der Lehre von der jeweiligen, an der Oberfläche ablesbaren Natur der Lebewesen, die man in dieser klassifikatorischen Weise bestimmen und ordnen kann, wird auf der Basis der Annahme einer einheitlichen, verborgenen Lebens- und Überlebensdynamik die Wissenschaft der durch sie hindurchgehenden Lebensfunktionen, also durch sie diese Natur der Lebewesen hindurchgehenden Lebensfunktionen, und diese Wissenschaft ist die Biologie. Es werden dann im Zusammenhang mit dieser Formation der Biologie und dieser neuen funktionsorientierten, lebensorientierten Logik weitere Konzeptbegriffe wichtig. Ich nenne da nur noch mal einige, wir werden über die noch vielfach stolpern. Es sind Begriffe wie Funktion statt Gestalt oder Substanz oder Aussehen, Entwicklung statt Einordnung, Analyse statt Klassifikation und Bestimmung. Für die Biologie datiert sich, wie gesagt, dieser dramatische Wandel eines ganzen Diskurses, mit dem die ältere Naturkunde mehr oder weniger aus dem Reich der Wissenschaften dann verschwinden wird, auf diese besagte Zeit um das Jahr 1800.
Ich habe eine Frage, hatte nicht Linné nur die lebendige Welt geordnet? Also war das dann doch ein Überbegriff, dass er nur die lebendige Natur geordnet hat?
Er war Naturkundler in dem Sinne. Er hat sich meines Wissens nicht mit, sagen wir mal, Vulkanen und Gesteinsformationen und so weiter beschäftigt. Aber wir finden im Bereich der Naturkunde, die sich mit dem Thema Gesteine beschäftigt, genau dieselbe Arbeitsweise. Also insofern haben die Wissenschaftler ihr Spezialgebiet, sage ich mal, und bei Linné ist das die Botanik und die Zoologie. Aber wir haben diesen Wissenstyp in der gesamten Naturkunde des 18. Jahrhunderts. So. Sehen wir uns heute an. Jetzt verschwinden die Bilder. Wie es um den Begriff Leben in der fraglichen Zeit, die wir jetzt betrachtet haben, also in dieser Umbruchsphase rund um 1800, wie es um den Begriff Leben in der fraglichen Zeit in der Philosophie bestellt ist. Machen wir zu diesem Zweck aber nochmal einen Ausflug, der nicht direkt die Philosophie betrifft, sondern eine andere Disziplin, die auch wichtig ist, sowieso für die Wissenslandschaft des 18. Jahrhunderts, als auch für die Frage des Denkens von so etwas wie Lebendigsein, Leben und dergleichen und auch belebter Natur, Organismus und so fort. Also als Hinweg zur Philosophie nochmal ein Blick auf die klassische Medizin. Ich hatte schon angedeutet, dass die Medizin der Zeit der klassischen Naturkunde dieser Naturkunde, also nehmen wir mal wieder der linnäischen oder der buffonischen oder anderen, durchaus ähnelte. Das heißt, im 18. Jahrhundert bestimmte und ordnete man Krankheiten, um dann gemäß den einer medizinischen Taxonomie, also eines Überblicks über die Krankheiten, gemäß den richtig erkannten Krankheiten, dann wiederum die richtigen Maßnahmen zu finden, zu wissen, zuzuordnen und sie dann auch zu treffen. Im 18. Jahrhundert schreibt der Wissenshistoriker Foucault mit Blick auf die Medizin jetzt, Zitat, war der fundamentale Akt der medizinischen Erkenntnis die Aufstellung eines Systems von Zuordnungen. Ein Symptom wird in einer Krankheit situiert, eine Krankheit in einer Art Gruppe von Krankheiten und diese wird in den allgemeinen Plan der pathologischen Welt eingeordnet. Zitat Ende. Die für die Wissensordnung des 18. Jahrhunderts so entscheidende Kombination aus Beobachtung, genauer Betrachtung und Verknüpfung solcher getrennter Beobachtungen im Rahmen eines rationalen Systems der Bestimmung und Einordnung war also auch für die Ärzte zentral. Wobei, das ist medizinhistorisch interessant, eben dann die Begegnung mit dem Kranken sich entsprechend darstellt. Sie beschränkte sich im 18. Jahrhundert auf genaues Hinsehen, das Einholen ganz genauer Auskünfte und das Stellen der richtigen gelehrten Fragen. Der Arzt musste also wissen, was für Fragen er genau stellen muss, um das Krankheitsbild richtig einzuordnen, zu bestimmen, welche Krankheit der Patient, der vor ihm sitzt, möglicherweise hat. Die Medizin des 18. Jahrhunderts kannte damit keine aufwendigen Laboruntersuchungen und sie beschäftigte sich auch nicht mit dem Inneren des Körpers, wie sie überhaupt in den lebenden Körper so gut wie nicht eindrang und auch keine Theorie des gesunden Körpers primär bei der Hand hatte oder weiterverfolgte, sondern entscheidend war das Kennen und Klassifizieren können der Krankheiten. Die moderne Klinik, die Medizin ab 1800, richtet sich auf charakteristische Weise anders aus. Sie wird zur Physiologie des individuellen Organismus. Und am Körper des Einzelnen sucht sie nicht mehr nur nach den Symptomen, Symptomen verstanden als Einordnungshilfen, als Anzeichen, wie die Krankheit zu bestimmen ist, sondern die moderne Medizin, die um 1800 mit der Physiologie beginnt, sucht im Körper nach Krankheitsursachen und nach Krankheitsherden. Damit haben Sie auch hier die Idee dieses Komplexes, dieses Funktionszusammenhangs, der verborgen dahinter liegt, bei dem, was man oberflächlich so sehen und betrachten kann. Krankheitsursachen und Krankheitsherde liegen dafür das Verständnis dieser Medizin, grob gesagt nach 1800, im wahrsten Sinne des Wortes tiefer als die Oberfläche der bloßen betrachtbaren Symptome. Tiefer, nämlich verborgen im Körperinneren, in den Geweben und den Prozessen, die im Inneren der lebendigen Gewebe stattfinden und in den Prozessen, die sowohl gesund verlaufen können als auch pathologisch und in einer Grundsituation im lebenden Körper vorzufinden sind, dass gesund oder pathologisch ineinander übergehen können. Also Krankheit ist nicht etwas, was sozusagen fremd auf den Körper trifft oder ihn erfasst oder dergleichen, sondern Krankheit ist ein Schwellenwert, den die gesunden Zustände annehmen können im Körper selbst. Die Krankheit kommt von innen. Das ist auch eine moderne und neue Vorstellung, die mit der Physiologie um 1800 beginnen kann. Die Gewebe, die diese moderne Medizin untersucht, sind funktional bestimmt. Die Gewebe sind funktionale Elemente, aus denen die Organe bestehen, die ihrerseits auch Funktionen haben. Und es geht natürlich um die lebenden Organe dabei, denn so etwas wie die Leistung der Gewebe, der verschiedenen Milieus und Gleichgewichte, die da relevant sind, auch der Organe selbstverständlich. So etwas wie die Leistung und die Funktion kann man ja überhaupt nur am lebenden Körper wirklich studieren. Das ist auch ein interessantes medizinhistorisches naja, Detail ist schon untertrieben, also ein wichtiger medizinhistorischer Punkt. Die Medizin ab 1800 arbeitet auch an der Leiche, weiterhin notgedrungen, könnte man sagen, aber eigentlich verliert das Studium des Totenkörpers für diese moderne Medizin zunehmend an Interesse. Und das ist auch ganz logisch, denn es kommt jetzt auf die Arbeitsweise dessen, was im Inneren des Körpers ist, an und nicht mehr so sehr nur auf die Anordnung der Organe und dergleichen, was man an der Leiche sehr gut studieren kann und wo man sich einfach vorstellt, der lebende Körper ist sozusagen eine bewegte Leiche, ja, in der sich die Apparatur, die da ruhig vor einem liegt, in Bewegung setzt. Also die Medizin ab 1800 untersucht und interessiert sich für die lebenden Prozesse des gesunden Körpers. Und das hat eine gewaltige Menge von Folgen, sofern die ganze, ich sag mal, chirurgisch arbeitende Medizin eigentlich dann erst ihren Aufschwung nimmt. Also Chirurgie gab es auch schon vorher hier und da, aber sozusagen, dass der Zugriff auf Ursachen und Zusammenhänge im Körper gewissermaßen am naheliegendsten von innen her zu erfolgen hat, ist ein mit der modernen Medizin einhergehendes Konzept. Und auch die Funktion von Pharmaka ist unter diesem Gesichtspunkt nochmal eine andere als die Rolle von Medikamenten aus der Perspektive der Medizin im 18. Jahrhundert, in der das Medikament sozusagen das ist, was passt auf die Krankheit. Hatte ich für die Entstehung der modernen Biologie den Namen des Anatomen Georges Cuvier exemplarisch genannt, den hatten wir uns beim letzten Mal ja näher angesehen, so steht für die Schwelle zur modernen Medizin, um Ihnen einen Namen zu nennen, der hier nicht steht, ich ergänze das mal, der Name des französischen Physiologen Xavier Bichat. An die ältere beobachtende und klassifizierende Medizin des 18. Jahrhunderts, über die ich jetzt gar nicht viel sage, ich skizziere das ja alles nur, erinnert, vielleicht kennen Sie das oder sind schon mal darauf gestoßen, erinnert heute noch ein wenig die zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch den Mediziner Samuel Hahnemann begründete Homöopathie. Ich hatte das, glaube ich, in der letzten Sitzung auch schon kurz erwähnt. In der Homöopathie finden Sie noch Motive der alten, der Betrachtenden auf der Basis von Zeichen und der Erkennung von Krankheit operierenden Medizin des 18. Jahrhunderts. Also Hahnemann hat das im 19. geprägt, dieses Paradigma der Homöopathie jetzt im Speziellen, aber er arbeitet gewissermaßen mit traditionellen Mitteln und insofern kommen da Bausteine oder Elemente der klassischen Medizin noch mit vor. Sie kennen vielleicht, dass da heute noch mit einem Bestimmungsbuch als zentralem Instrument des homöopathischen Arztes gearbeitet wird, das sogenannte Repertorium, in dem der homöopathische Arzt nach langen Befragungen und Betrachtungen des Kranken oder der Person, die er vor sich hat, Krankheiten einordnet, allein gemäß einem komplexen System von Symptomen einerseits und andererseits Konstitutionstypen der Patienten, die man auch erkennen können muss. Und das macht der homöopathische Arzt auch auf der Basis von Betrachtung und Befragung. Also da haben wir noch so ein Relikt oder, es ist jetzt, ich will es nicht bewerten, einen anderen Typ von medizinischer Behandlung, der ganz grundsätzlich, also etwa mit dieser Außen-Innen-Frage, mit der Frage, ist das Symptom Anzeichen oder ist es nur Hinweis auf eine verborgene Ursache und dergleichen, umgeht. So, das als Ausflug. Kommen wir wieder auf das, was die Philosophie unmittelbar berührt, wenn wir uns diese medizinische Perspektivierung der Frage nach dem Organischen, dem Lebendigen hinzudenken. Für das 18. Jahrhundert finden wir im Umfeld der Medizin gewisse allgemeine Konzepte anthropologischer Art, die im Hintergrund dieser, wie gesagt, zunächst einmal klassisch klassifizierend vorgehenden Medizin eine Rolle spielen. Es gibt eine ganze Anzahl schreibender Mediziner, sage ich mal, gelehrter Mediziner, die auch grundsätzlicher über den Menschen nachdenken und da so etwas wie anthropologische oder auch philosophische Überlegungen formulieren. In diesem Umfeld beginnt, oder in diesem Diskurs könnte man vielleicht sogar sagen, beginnt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Karriere von sehr interessanten, in sich ein Stück weit behelfsmäßigen Konzepten. Im Rückblick sind wir geneigt zu sagen, das sind sowas wie Übergangskonzepte, die den Diskurs des Lebens vorbereiten. Das ist natürlich eine rückblickende Perspektive. Also wir sehen tastende Konzepte im Bereich dieser anthropologisch arbeitenden Medizin des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Das sind Konzepte, die einen naturwissenschaftlichen, materialistischen Anspruch erheben, sich also absetzen, sowohl von der Theologie und aller seelenkundlichen Metaphysik, die im 18. Jahrhundert noch an vielen Stellen blickbestimmend war. Diese Ärzte distanzieren sich andererseits aber auch im Reich der Naturwissenschaften von der Terminologie und der Sichtweise der damaligen Leitnaturwissenschaft, nämlich der Physik und insbesondere der Mechanik. Das ist nicht ganz trivial. Ich könnte jetzt noch ausholen und Ihnen die sogenannten mechanistischen Anthropologien des 17. und 18. Jahrhunderts etwas erläutern. Also man hat in der Tat ein Stück weit versucht, sich den menschlichen Körper mechanisch vorzustellen im 17. und 18. Jahrhundert. Descartes ist so ein berühmter Fall. Man hat ja auch den Blutkreislauf entdeckt in dieser Zeit. Also die Idee von so Pumpen, Drücken, Druckausgleich und irgendwie sich bewegenden Teilen war eine Grundvorstellung materialistischer Konzepte vom Körper.
Ja, an dieser Stelle gab es jetzt einen Stromausfall im Hörsaal. Und Sie hören jetzt deswegen ein nachträglich aufgesprochenes Stück. Also ich fülle jetzt die Lücke, die in der Originalaufnahme entstanden ist, durch den Stromausfall. Wir waren am Punkt mechanistische Körperkonzepte. Das sind die Konzepte, die im 18. Jahrhundert im Raum stehen. Aber ein Stück weit auch das sind, von denen sich dann Autoren und Überlegungen abzusetzen beginnen. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang auftaucht, schon vor dem Schwellenjahr 1800, auftaucht im Zusammenhang einer allgemeinen Theorie der Besonderheiten des Organischen gegenüber den unbelebten Bereichen der Natur. Ein solcher Begriff heißt Lebenskraft. Ein zweiter Bildungstrieb, beide zielen in eine ähnliche Richtung. Sehen wir uns die näher an. Sie haben mit dem Konzept Leben hörbar zu tun. Sie entstehen zunächst nicht als philosophische Konzepte, sondern man könnte sagen, in der Nähe der Philosophie. Sie sind vor allem geprägt durch Ärzte. Ärzte, die auch weitergehende, ins Anthropologische hineingehende Überlegungen anstellen. Als mutmaßliche Erstbelege für den Begriff Lebenskraft nennt das Historische Wörterbuch der Philosophie Passagen in 1770 und 1772 erschienenen Abhandlungen des Arztes und Botanikers Albrecht von Haller, der seinerseits den Medizinprofessor Francis Glisson als den Urheber des Lebenskraftgedankens bezeichnet. Glisson hatte 1753 eine Reizbarkeit, lateinisch vis plastica, also eine Formkraft, als allgemeine Eigenschaft aller Muskelfasern formuliert. Latein war damals die Schreibsprache, insofern ist es mit den Erstbelegen so eine Sache. Also von Haller sagt, der Gedanke sei bei Glisson aufgetaucht, der Gedanke einer Formkraft, einer Art Lebenskraft, aber Glisson selber spricht von vis plastica. Diese Kraft soll sein eine Eigenschaft der Muskelfasern. Das ist auch für Haller der entscheidende Punkt. Er bestimmt Lebenskraft als eine, Zitat, Eigenschaft der Muskelfasern, Vermöge derer sie sich zusammenzieht, wenn sie berührt und gereizt wird. Zitat Ende. Eine medizinische Lehre von der Lebenskraft, die darüber noch ein Stück weit hinausgeht, aber auch weiterhin bei diesen Bewegungen, Regungen, Reizbarkeiten der Muskeln ansetzt, formuliert 1774 der Arzt Friedrich Casimir Medicus. Hier haben wir also diesen medizinischen Zusammenhang von Irritabilität, Reizbarkeit und Kontraktibilität, also dieser Kraft, sich aufgrund eines Reizes zusammenzuziehen der Muskeln. Das sozusagen als Urbild von einer spezifischen, irgendwie nicht mechanischen, nicht ohne weiteres physikalisch fassbaren Kraft, die dann Lebenskraft genannt wird. Ausdrücklich etwas allgemeiner angelegt, nämlich gedacht als Antwort auf die Frage, was bei Lebewesen das Wachstum steuert und die Formen, die sie annehmen, also die ganz konkrete Ausprägung ihrer Gestalt, nimmt der Arzt und Anthropologe Johann Friedrich Blumenbach die Existenz eines, er nennt das Bildungstriebes an, Nisus formativus ist der lateinische Ausdruck, und Blumenbach definiert diesen Bildungstrieb als, Zitat, Trieb, der zu den Lebenskräften gehört, der aber ebenso deutlich von den übrigen Arten der Lebenskraft, Kontraktibilität, Irritabilität, Sensibilität etc., als von den allgemeinen physischen Kräften der Körper überhaupt verschieden ist. Zitat Ende. Blumenbach setzt sich also von dieser unmittelbar an der Muskelkontraktion festgemachten Idee von Lebenskraft ein Stück weit ab und formuliert eine etwas allgemeinere, anders gelagerte Bestimmung dieses Bildungstriebes, der allerdings zu den Lebenskräften gehören soll. Was die Autoren bewegt, die noch im 18. Jahrhundert solche Größen ins Spiel bringen, also Lebenskraft, formender Trieb, Bildungstrieb. Bildung ist hier nicht gemeint im Sinne von Dingen, die man lernt oder dergleichen, sondern ein Trieb, der dafür sorgt, dass sich etwas in bestimmter Weise ausbildet, ausformt, ausprägt, also Bildungstrieb oder Bildungskraft oder dergleichen. Autoren, die solche Größen ins Spiel bringen, bewegt der zunächst einmal vielleicht vage Versuch, das organische Geschehen ein Stück weit wegzurücken, gesondert zu betrachten vom physikalischen Universum und es auch in seiner Besonderheit gesondert theoretisch aufzuschlüsseln. Der Begriff Lebenskraft zeigt, dass insofern er sich natürlich ein Stück weit gegen den physikalischen Kraftbegriff stellt. Der Kraftbegriff wird quasi gespalten, wenn man sagt, es gibt einerseits mechanische Kräfte, die so die Dinge in der Welt bewegen, und andererseits gibt es diese eigentümlichen Lebenskräfte oder diese Lebenskraft, die im Organischen selbst wirksam ist. Wo in der Physik der mathematisierte Kraftbegriff Newton etc. gilt, da benötigt man zur Erklärung bestimmter Phänomene am Lebewesen einen grundsätzlich anderen Kraftbegriff. So ungefähr könnte man die These umschreiben, die hinter dieser Ausprägung des Lebenskraftkonzepts steht. Man soll in diesem Feld vielleicht sogar noch nicht einmal von Kraft reden, sondern, das ist die begriffliche Entscheidung, die Blumenbach trifft, man verwendet einen anderen Ausdruck, man redet von Trieb. Tatsächlich ist das eine interessante Alternative zur physikalistischen Ausdrucksweise, vom Trieb zu sprechen, vom Lebenstrieb, vom Bildungstrieb oder dergleichen. Für die Theoriebildung der Romantik ab 1800 und danach wird das Konzept des Triebes immer stärker akzentuiert werden und im Zeichen dieses Abrückens noch vom Lebenskraftbegriff kann man sehen, dass die Bewegung weg von der Physik sozusagen immer klarer und immer deutlicher wird. Wir können insgesamt festhalten, dass die medizinisch-anthropologischen Überlegungen zur Lebenskraft oder auch dieses Bildungstriebkonzepts des 18. Jahrhunderts nicht wirklich sich durchgesetzt haben. Es ergibt keine belastbaren, naturwissenschaftlich prägnanten Formate gewissermaßen. Dieses Nachdenken über andere Kräfte als physikalische Kräfte und dieser Versuch, so das Thema des organischen durch Lebenskraftmodelle zu fassen. Man merkt diesen instabilen Charakter, wenn man diese Theorien im ausgehenden 18. Jahrhundert sich ansieht, auch daran, dass etwa geschwankt wird. Die Autoren sprechen einmal von Lebenskraft im Singular, sie sprechen von Lebenskräften im Plural. Es gibt diese Konkurrenz von Lebenskraft, Bildungstrieb und dergleichen. Das alles wird sich nie einheitlich sortieren, sondern die Lebenskraft ist so eine Art Übergangskonzept, würden wir im Rückblick sagen. Folgt man der von dem romantischen Arzt und Apotheker Joachim Dietrich Brandes im Jahr 1795 publizierten Schrift Versuch über die Lebenskraft, so kann man die Lebenskraft einerseits als Kraft bestimmen, die unmittelbar im Organischen ihren Platz hat und im Organischen entspringt. Andererseits soll sie aber, so Brandes, identisch sein mit der zu dieser Zeit ja gerade frisch entdeckten galvanischen, also in den Muskeln wirksamen Elektrizität. Das ist eine typische Kombination, also eine Annahme der verborgenen Wirksamkeit der Kraft aus dem Organischen heraus. Andererseits aber ist die Lebenskraft dann doch als Elektrizität wieder verbunden mit der Physik der nicht-organischen Welt. Sie sehen aber, dass das auch ein in sich gespaltenes Konzept ist und bleibt. Also dieses Dilemma, um was es sich bei der Lebenskraft eigentlich handelt, wird bei Brandes in so eine Art Doppeldefinition verpackt. Und auch diese gespaltene Definition hat natürlich ihre Schwächen. Mitte des 19. Jahrhunderts wird die Annahme, Leben sei vom lebendigen Stoff irgendwie in Form einer eigenen gesonderten Kraft unterscheidbar oder Leben sei so etwas wie ein gesonderter Trieb, der zum Stoff hinzukommt, endgültig verabschiedet werden. Also wenn man sagt, es ist im Rückblick, hat es etwas Übergangshaftes, diese Lebenskraftkonzepte noch im 18. Jahrhundert, dann könnte man die Frage, ja wann läuft das denn endgültig aus, so beantworten, dass es allerspätestens Mitte des 19. Jahrhunderts sozusagen in den Bereich des altmodischen, vergangenen, nicht mehr wissenschaftsfähigen einsortiert wird. Es gibt eine populäre Formel des Materialisten Jakob Moleschott: kein Stoff ohne Kraft, aber auch keine Kraft ohne Stoff. Das richtet sich gegen diese Vorstellung, es gäbe irgendwelche Lebenskräfte, die hinzutreten zum Stofflichen und so das Leben ausmachen. Also Leben ist nichts vom lebendigen Stoff selbst Abtrennbares und der Lebenskraft, die Lebenskraftkonzepte stehen in dem Verdacht im 19. Jahrhundert dann im Grunde doch so eine Art mystische, unklare, metaphysische Erklärung zu sein und nicht mehr.
Sie gelten als unbiologisch, die Redeweisen von der Lebenskraft. Trotzdem ist es interessant, wie diese Anthropologen des ausgehenden 18. Jahrhunderts hier auch terminologisch natürlich das Leben sozusagen in Kurs bringen. Und die Idee auch, dass es sich da um eine tiefer liegende Dynamik im Singular handelt, in der Nähe von physikalischen Vorstellungen Gestalt annimmt. So, damit betreten wir nun endlich vor dem Hintergrund der sich wandelnden Naturkunde, die wir beim letzten Mal betrachtet haben, und der Medizin, dieser sich schon sehr ins Allgemeine hinaus bewegenden Medizin, von der ich eben gesprochen habe, die Parallelwelt der Philosophie. Ich wähle als zentral für die deutschsprachige Philosophie an der Schwelle zu einem Denken des biologischen Zeitalters wiederum zwei oder drei Autoren, zwei bespreche ich gründlicher, die auf der Höhe der Möglichkeiten ihrer Epoche arbeiten. Jetzt im Diskurs der Philosophie. Auch hier lässt sich ein Kontrast, eine Art Vorher-Nachher-Differenz herauspräparieren im Hinblick auf die Schwelle um 1800 und im Hinblick auf die Frage nach Lebendigkeit, dem Leben etc. betrachten wir zunächst Immanuel Kant. Mit dem Paukenschlag der Kritik der reinen Vernunft 1781, ein Jahr nach der Entdeckung des Galvanismus, was sich in dieser Arbeit noch nicht niederschlägt, aber um das so zeitlich so ein bisschen in ein Bild zu bekommen. Mit dem Paukenschlag der Kritik der reinen Vernunft 1781 und den in rascher Folge dann erscheinenden weiteren Schriften Kants sorgt dieser für einen gewaltigen Einschnitt in der Philosophie ganz Europas. Das kann ich Ihnen jetzt so nicht entfalten. Sie werden in Ihrem Studium auf Kant immer wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen stoßen. Es ist tatsächlich eine gigantische Erschütterung der europäischen Wissenschaftslandschaft und natürlich auch der Philosophie im engen Sinne, die mit Kant verbunden ist. Man muss also sagen, das ist wahrlich kein unmoderner Denker. In der Epochendebatte in der Philosophie kann man sich trefflich darüber streiten, ob Kant der letzte Denker des 18. Jahrhunderts ist oder derjenige, mit dem das 18. Jahrhundert endgültig vorbei ist, weil er es im Grunde in ganz vielerlei Hinsicht verabschiedet. Dennoch ist interessant, dass Kants Naturphilosophie vom Ende des 18. Jahrhunderts, die sehr spät auch erscheint, da komme ich gleich noch drauf, dass Kants Naturphilosophie auf charakteristische Weise nicht mit dem Zentralbegriff Leben arbeitet. Man ist jetzt versucht zu sagen, noch nicht. Ich versuche das jetzt zunächst mal einfach so als Umbruchphase zu skizzieren. Also Kant vor 1800 arbeitet nicht mit dem Begriff Leben in irgendeiner prominenten Rolle. Bei den romantisch bewegten Philosophen Friedrich Wilhelm Schelling und dann besonders bei Georg Friedrich Wilhelm Hegel hingegen, nach 1800, wenige Jahre eigentlich nur nach Kant, findet sich nahezu das Vollbild der explosiven modernen Lebensbegrifflichkeit, die das biologische Leben nicht nur als zentrale Dynamik erfasst, sondern diesen materialistischen Lebenssubstanzbegriff wiederum ausweitet, ihn also für die Philosophie fruchtbar macht, ihn, den Lebensbegriff, in das Paradigma des Geistigen, des Geschichtlichen, des Denkens etc. einführt. Also eine auch hier dramatische Veränderung des Befundes im Blick auf das Lebenskonzept. Mach ich. Betrachten wir Kant, wie gesagt, den einschneidenden philosophischen Ansatz des 18. Jahrhunderts. So fällt bei Kant zunächst auf, dass in dem riesigen Werk, das uns unter seinem Namen hinterlassen ist, erst sehr spät von der organischen Natur eingehender die Rede ist. Ich lasse jetzt einige Frühschriften beiseite. Wenn wir das kantische System betrachten, so sehen wir, dass Kant erst nach den sogenannten vorkritischen Schriften, dann auch nach der Kritik der reinen Vernunft, die wie gesagt 1781 in erster Auflage erschien, in zweiter 1787, dann aber auch erst nach den zentralen Schriften Kants zur praktischen Philosophie, das ist die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 1785 und die Kritik der praktischen Vernunft 1788, dass also erst danach sich Kant der Frage zuwendet, wie er denn den Bereich der Wissenschaften von der belebten Natur in sein System integriert. Die Kritik der reinen Vernunft beschäftigt sich mit den mathematisierten Wissenschaften, paradigmatisch der Mathematik, der Physik und der Philosophie und anderem auch. Die Kritik der praktischen Vernunft und die anderen Schriften zur praktischen Vernunft beschäftigen sich im weitesten Sinne mit dem Bereich der Praxis des Handelns und ihrer Regeln, das heißt mit der Moralität, der Ethik und dergleichen, mit dem Recht. Erst danach wendet sich Kant also zur Frage, wie es denn um die Wissenschaften von der belebten Natur bestellt sind, ist. Dass dieses Thema so spät auf die Agenda kommt, ist kein Mangel Kants, sondern vor dem Hintergrund, den wir ja jetzt schon so ein bisschen ahnen, ein historisch schlüssiger Sachverhalt. Man muss sich klar machen, dass Kant in der Situation ist, dass die Wissenschaften der jüngeren Vergangenheit, auf die er sich bezieht, nach wie vor zwei Erklärungsansätze für den lebendigen Körper in der Hauptsache vor Augen haben, nämlich entweder die mit der Schöpfungstheologie irgendwie zu vereinbarende Idee von einer inneren Belebung der göttlichen Seele, die dann auch für die Lebendigkeit des Körpers sorgt und so weiter. Oder aber, das war die klassisch aufgeklärte Variante, die ich eben schon erwähnt habe, man stellte sich den Körper im Rahmen einer mechanistischen Theorie vor, also als irgendeine Art von Maschine. Das sind die beiden Hauptmodelle, die Kant vor Augen hat. Namentlich in Frankreich war gerade Mitte des 18. Jahrhunderts diese Maschinentheorie, also die Idee, man bräuchte eben eine sehr komplexe Form von Physik, um den Körper zu verstehen, sehr populär. Und das ist auch das gewesen, wo die meisten Philosophen im Zweifel angeknüpft haben, die metaphysikkritisch, das heißt damit auch theologiekritisch gearbeitet haben. Also Kant hatte diese Tradition vor Augen, die einerseits irgendwie schöpfungstheologisch geprägten Vorstellungen vom Körper und vom Lebendigen oder aber eben die starke Tradition mechanistischer Art, klassische Erkenntnistheorie von Descartes, die dazu passt, der ja res cogitans scharf von der ausgedehnten res extensa unterscheidet, auch den Körper als Maschine konzipiert und so weiter. Diese Alternative herrschte, als Kant jung war, und sie wird, das hatten wir eben gesehen, eigentlich erst Ende des 18. Jahrhunderts mit so etwas wie diesen Lebenskraftüberlegungen vereinzelter überhaupt durch so die Idee von so etwas wie einem dritten Weg angereichert. In dieser Ausgangslage geht Kant also sehr vorsichtig auf die Frage nach der belebten Natur zu und identifiziert sie als gesondertes Thema, immerhin dann schon mal, das ist, wenn man so will, auch schon ein moderner Zug des kantischen Ansatzes, dass er nicht der Meinung war, mit der Kritik der reinen Vernunft und mit den Überlegungen zur Physik und zu den wissenschaftlichen Urteilen, die wir als fundierte theoretische Urteile treffen können, ist sozusagen das Thema des Organischen schon mitbehandelt. Er hat gesehen dann, dass dieses offene Feld einer gesonderten Behandlung bedarf. Das, wie gesagt, nimmt er dann in Angriff, spät, das heißt konkret im Jahr 1790, und zwar in der sogenannten dritten Kritik Kants, der Kritik der Urteilskraft. Das ist ein Werk, durch das die kantische Philosophie zu so etwas wie einem geschlossenen Ganzen werden sollte. Ein interessantes Buch, wenn Sie die Kritik der Urteilskraft mal zur Hand nehmen, wenn Sie feststellen, es hat zwei Teile, dieses Buch. Der erste Teil widmet sich dem Problem der Vernunftmaßstäbe für die Beurteilung des Schönen. Ein Thema, das uns hier nicht betrifft. Der zweite Teil des Buches dann behandelt das Problem der Erkennbarkeit von Ordnungen in der nicht-mechanischen, also der nicht einfach physikalisch fassbaren Natur. Nebenbemerkung, da sieht man, wie Kant mit der Kritik der Urteilskraft sozusagen sein System ergänzt um wichtige Komponenten. Zwei ganz verschiedene Arten von Problemstellungen behandelt er in diesem einen Buch, also das Schöne und die Kunst, die Künste und auf der anderen Seite die organische Natur. Die Physik bildet unter Vernunftgesichtspunkten ja ein klares Feld der verstandesmäßigen Bestimmung, der Erkenntnis nach Regeln rationaler Art. Sie ist das Reich der naturgesetzmäßigen Kausalität. Kaum Zeitkategorien spielen hier eine Rolle. Die Ursache ist eine zentrale Kategorie. Im kantischen System fallen diese Dinge in den Bereich der theoretischen Vernunft. Nicht alles aber in der Natur, Das ist die Grundperspektive, die Kant mit der Kritik der Urteilskraft einnimmt. Nicht alles in der Natur lässt sich auf solche kausalen Mechanismen reduzieren. Das Sittliche lässt sich nicht darauf reduzieren, das behandelt Kants praktische Philosophie. Aber eben auch im Bereich der Naturerscheinung im engeren Sinne kommen wir mit diesem mechanisch-kausalen Paradigma nicht aus. Der sinnlich vielfältige, von irregulären Spielarten von Vorkommen durchzogene Bereich des Lebendigen überschreitet den physikalischen Erklärungsbereich. Das, wie gesagt, erkennt Kant an, indem er 1790 diesen gesonderten Anlauf innerhalb seines Systems nimmt. Übrigens, nochmal auf Kant selber bezogen, auch für Kant selbst ist das eine, wenn man so will, neue Gewichtung des Bereichs des Lebendigen, denn der junge Kant hatte mit physikotheologischen Lehren sympathisiert. Und später hatte Kant es zunächst mal, also es sah es jedenfalls so aus, als ob er es für das Lebendige doch bei den Naturgesetzen im Allgemeinen belassen will. Also er hat sozusagen die beiden Möglichkeiten seiner Zeit durchaus früher selbst ein Stück weit durchlaufen. Jedenfalls kann man seine Schriften so interpretieren. Das, wie gesagt, ändert die Kritik der Urteilskraft. Es handelt sich beim Urteil über eine organische Naturgegenstände, so Kant, nicht um ein Urteil über Kausalitäten, also nicht um ein Urteil, das im physikalischen Schema Ursache-Wirkung zu treffen ist. Das ist die typische Art, wie Kant arbeitet. Kant fragt jetzt nicht einfach nach dem ontologischen Status, also nach der Art von Welt sozusagen, die wir hier vor uns haben, wenn wir Lebendiges vor uns haben, so diese einfache Was-ist-Frage stellt er nicht, sondern er stellt zunächst mal die Frage, wie erkennen wir sowas? Was für Formen von Vernunfturteilen sind möglich über diese Arten von Gegenständen oder Erscheinungen? Also, Kausalurteile sind es nicht, die wir hier so ohne weiteres treffen können. Wir haben hier nämlich keine strikte Kausalgesetzmäßigkeit vor sich bei den Erscheinungen im Bereich der lebendigen Natur. Es handelt sich, das ist Kants Ausgangsthese und gleichzeitig auch der Kern seiner Überlegungen, die sozusagen das gesonderte Reich des nicht-mechanischen, der nicht-mechanischen Natur betreffen. Es handelt sich hier bei den Urteilen, die wir hier treffen müssen, um Urteile über Zweckmäßigkeiten. Die belebte Natur bedarf einer Einschätzung von nicht Gesetzen des Effekts, also der Wirkung, sondern von Gesetzen der Zweckerreichung. Das ist jetzt erstmal eine sehr allgemeine und sehr trockene Bestimmung, mit der man so ohne weiteres nichts anfangen kann. Was haben jetzt Zwecke mit Naturphänomenen oder mit lebenden Phänomenen zu tun? Wir können hier im Blick auf Zwecke so etwas wie ein Urteil über lebendige Naturerscheinungen treffen, so Kant, aber das ist eine, ich komme da gleich zurück nochmal auf diese Frage, was da jetzt genau Zweck heißen soll. Was ihm wichtig ist, ist zunächst mal Zweck von Wirkung zu unterscheiden. Es ist, wenn wir von Zwecken sprechen, von vornherein klar, dass wir hier nicht etwas beurteilen, was wir objektiv erkennen können. Eine Wirkung können wir erkennen. Ein Zweck bedarf eines eigenen Typs von Urteil. Und das ist ein Typ von Urteil, man nennt das mit einem griechischen Begriff, der eine sogenannte teleologische Urteilskraft erfordert. Telos heißt Zweck oder Teloi sind die Zwecke auf Griechisch. Also das ist ein erster wichtiger Punkt. Wir müssen hier sozusagen eine etwas losere, etwas weichere Form von Objektivität mitdenken, wenn wir sagen, es geht hier irgendwie um Zweckmäßigkeit in der belebten Natur. Ich will Ihnen das nicht in Einzelheiten entwickeln, das ist alles relativ kompliziert. Man könnte kurz sagen, die Beurteilung der Gesetzmäßigkeiten, nach denen organische Natur sich richtet. Sagen wir als Beispiel das Pflanzenwachstum. Diese Beurteilung ist möglich, nicht auf der Ebene von einfachen Ursache-Wirkungsschemata, sondern wir müssen uns vorstellen, dass es hier irgendwie um Naturzwecke geht, die erfüllt werden, indem die Pflanze zum Beispiel wächst, indem sie sich zum Beispiel Richtung Sonne ausrichtet, indem sie ihre Wurzeln so tief wachsen lässt, dass sie an Wasser drankommt und dergleichen. Das Wasser ist nicht die Ursache dafür, dass die Pflanze ihre Wurzeln so tief wachsen lässt. Es hat den Zweck, an das Wasser zu kommen, dass die Pflanze ihre Wurzeln in diese Richtung so oder so besonders dicht oder dergleichen wachsen lässt. Auf Zwecke müssen wir schließen, wenn wir die Gestalt von Naturphänomenen im Bereich der belebten, der nichtmechanischen Natur erklären wollen. Und das ist eben eine indirekte Angelegenheit. Solche Zwecke können wir nicht errechnen wie ein physikalisches Gesetz. Sie haben etwas Gesetzmäßiges. Ja? Wenn Sie da Wasser haben und Sie haben eine Pflanze, dann werden die diese Wurzeln in diese Richtung ausbilden. Also etwas Regelförmiges, Gesetzmäßiges ist da im Spiel. Aber wir können es nicht einfach im Schema der Kausalität von Ursache und Wirkung erklären, sondern wir müssen eben annehmen, dass es sich hier um eine solche Zweckmäßigkeitsregel handelt, die in der lebendigen Natur, ja, man möchte jetzt sagen, befolgt wird, ohne dass wir natürlich der Natur da jetzt eine Subjektivität zuschreiben können im selben Atemzug oder auch nur wollten. Also ein heikler Urteilstyp, das ist für Kant erstmal wichtig, das ist alles nicht so festgefügt, wie im Reich der physikalischen Kausalität, was wir im Bereich der lebendigen Natur vor uns haben. Es ist aber möglich, hier Regelmäßigkeiten festzustellen. Insofern ist auch eine Naturkunde im Bereich des Organischen möglich. Sie muss aber sich auf diese Kategorie der Zweckmäßigkeit stützen. Ob etwas innerhalb der Natur, zum Beispiel die Formen der Schalen und Weichteile verschiedener Austernarten oder die Brutpflege des Kuckucks oder der Territorialkampf des Stichlingsmännchen, ob das wirklich präzise zweckmäßig ist, können wir nicht definitiv, nicht experimentell beispielsweise beweisen. Wir sind darauf angewiesen, innerhalb der Natur etwas dieser Art zu unterstellen und können dann schlagende Regelmäßigkeiten beschreiben und auch ein offenkundig zweckförmig aussehendes Wechselspiel. In diesem Sinne gibt es ein Reich des Belebten, weder physikalisches Ding, noch einfach sozusagen unerklärlich sich magisch irgendwie vollziehende Lebenserscheinung, sondern etwas, das zweckmäßig, einer Zweckmäßigkeitsordnung unterliegt, wobei wir das mit einem mittleren Maß an Objektivität nur feststellen können, weil der Typ von Urteil, den wir treffen können, hier ein spezieller Typ von Urteil nur ist. Auch das möchte ich nicht vertiefen. Kant spricht hier von einem reflexiven Urteil, das wir hier nur treffen können.
Hat Kant sich denn die Frage gestellt, wer denn dieses Ziel vorgegeben hat? Also wenn von Teleologie gesprochen wird, dann ist ja immer die Frage, hat jemand das Ziel vorgegeben, also irgendein höheres Wesen hat die
Hand? Das ist bei Kant ganz klar, es ist kein höheres Wesen, also es ist nicht die Hand Gottes, die diese Wurzeln irgendwie inspiriert, sich dem Wasser zuzuwenden, sondern es sind inhärent. Der Natur inhärente Zwecke. Insofern, für die Kenner ist das aristotelisch gedacht, ja? Wie überhaupt auch die Lebenskraftmediziner aristotelisch, kosmologisch denken, sage ich mal. Ob jetzt Kant überhaupt gar keinen Gott für möglich hält, ist eine andere Frage, aber er hält sich raus aus diesen Einzelheiten. Also das ist nicht stärker von Gott geprägt als die Physik, sondern es ist eben eine Zweckmäßigkeitsordnung, die dieser belebten Welt, den Naturzusammenhängen nicht mechanischer Art, inne zu wohnen scheint. Dieses scheint ist wichtig, weil Kant eben immer den Finger darauf legt, wir können das nicht mit letzter Sicherheit feststellen, sondern wir unternehmen eine ganz bestimmte reflexive und ein Stück weit hypothetische, an Ideen sich haltende Denkanstrengung in diesem Zusammenhang. Also es gibt im Belebten keine zwingende Ordnung, aber sofern belebte Natur organisierte Formen hervorbringt, scheint sie uns Zwecken zu folgen und es ist auch vernünftig, das anzunehmen. Und es ist auch vernünftig, eine Naturkunde auf dieser Basis zu betreiben. Es gibt wichtige Stichworte, die Kant hier prägt, auch ein Stück weit aufnimmt. Das sind nicht alles nur von ihm geprägte Termini. Eine spezifische Form der Anordnung im Organischen ist etwa die wechselseitige Zweckmäßigkeit, die sogenannte Wechselwirkung, die wir beobachten können zwischen Stoffen, auch zwischen anderen, zwischen sozusagen lebendigen Bereichen oder Elementen. Wechselwirkungen gibt es kausaler Art, aber es gibt eben auch Wechselwirkungen finaler Art, die diese Zweckorientierung in sich haben oder auf dieser Zweckorientierung beruhen. Das ist ein kantisches Theorem. Und wir stellen fest, dass Kant im Rahmen dieser teleologischen Überlegungen auch den Gedanken des Bildungstriebes von Blumenbach ausdrücklich aufnimmt. Ein organisiertes Wesen, resümiert Kant, ist nicht bloß Maschine, denn die hat lediglich bewegende Kraft, sondern es besitzt in sich bildende Kraft, und zwar solche, die sich den Materien mitteilt, welche sie nicht haben. Sie organisiert also eine sich fortpflanzende bildende Kraft, welche durch das Bewegungsvermögen allein den Mechanismen, Klammer zu, nicht erklärt werden kann. Also das Kraftprinzip, und zwar in der begrifflichen Form, in der Blumenbach es anspricht, also als Bildungstrieb, bringt Kant hier ins Spiel. Das ist das, was wir in der belebten oder in der nicht-mechanischen Natur beobachten können. Und ein weiteres wichtiges Stichwort, das Kant hier aufgreift, ist das der Organisation. Der Bildungstrieb ist mit Blumenbach bestimmt als unerforschliches Prinzip einer ursprünglichen Organisation. Also das, was da geleistet wird, sozusagen, ist die Organisation im Hinblick auf Zwecke. Mit Blumenbach, erklärt Kant den Bildungstrieb auch als okkult, das heißt innerlich, verborgen. Auch hier haben Sie dieses Motiv, diese Zweckausrichtung, das Prinzip der Organisation steckt innen drin. Gleichwohl, das hatte ich eben schon gesagt, und das ist eben interessant für die Textbefunde bei Kant, es ist wie bei Blumenbach auch bei Kant nicht mit Emphase vom Leben die Rede. Es geht um dieses Universum der Zwecke, der wechselwirkenden Kräfte bzw. Triebe, der Organisationsprinzipien und dergleichen. Das heißt, Kant hat nicht wirklich einen universalen Lebensbegriff im Auge. Im Gegenteil, denkt man den Bildungstrieb mit Kants Vorstellung von teleologischer Wechselwirkung zusammen, aus der die organische Zusammenordnung sich erklärt und auch wissenschaftlich legitim erfasst werden kann, dann ist in diesem Universum, sage ich mal, der vielfachen Kräfte und Bezüge, die hier wirksam sind, für ein alles gleichermaßen durchströmendes, prozessförmiges Prinzip namens Leben, also für so ein Einheitsdenken, das mit dem Lebensbegriff im Singular ja verbunden ist, schlicht kein Platz. Die belebte Natur ist für Kant entsprechend ein Sonderbereich der Natur, ein Sonderbereich, dem die universale Erklärungsgröße fehlt. Weswegen sich die Vernunft mit so einem Konzept wie Organisation und mit diesen allenfalls in reflexiver Urteilsleistung zu gewinnenden Hypothesen über Zwecke, die das alles hat, in einer Art Bescheidenheit üben muss. In welcher Form man den Menschen als lebendiges Naturwesen in einer solchen, ich sag mal, noch nicht Biologie der Organisationsprinzipien des Nichtmechanischen mitdenken könnte, wie man den Menschen sich hier vorstellt, das lässt Kant offen. Es gibt im kantischen Nachlass Bemerkungen, über die heute Kant-Experten streiten und die man so deuten könnte, dass er das Problem der stofflichen Seite des Menschen als Problem durchdacht hat. Er hat auch ganz spät eine Anthropologie geschrieben, Kant, allerdings eine in pragmatischer Hinsicht. Er hat sich aber mit dem Thema, was bedeutet das eigentlich jetzt für den Menschen, diese naturphilosophischen Überlegungen durchaus wohl beschäftigt in seinen letzten Jahren. Aber wir wissen nicht genau, ob und in welcher Form er es gegebenenfalls für lösbar gehalten hätte. Die Frage des Menschen einzutragen in den Bereich des organischen Lebens. Und wir wissen nicht, ob der Lebensbegriff beim ganz, ganz späten Kant, sage ich mal, am Horizont auftauchend nochmal eine wichtigere Rolle bekommen hätte. Halten wir also fest, dass das Leben als solches für Kant keine materiell erklärungsträchtige Einheitsbegrifflichkeit hergibt. Ganz anders sieht das nun aus bei denjenigen Denkern, die romantisch bewegt nach 1800 das schreiben, was man im Rückblick die großen Systementwürfe des deutschen Idealismus nennt. Autoren wie Fichte, wie Schelling und insbesondere derjenige Denker, dessen Werk in vielerlei Hinsicht als die philosophisch ebenbürtige, aber eben ganz anders geschnittene Antwort auf Kants großes System der drei Kritiken gelten muss, also insbesondere Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ist ein Autor, bei dem sich diese Frage, was für eine Rolle spielt Leben und was für ein Gewicht hat das Konzept Leben für das gesamte philosophische Denken, ganz anders beantworten lässt. Eine Generation jünger als Kant treten, frühromantisch inspiriert, Schelling wie auch Hegel mit der ganzen Kraft ihres Denkens gegen das kantische System der separaten Kritiken mit der dazugehörigen Lehre von den separaten Urteilsformen und sozusagen Verstandes- und Vernunftprovinzen an. Bei Kant finden wir ein Stück weit dieses Kategoriendenken, also dieses tableauhafte Denken, ja auch in der Einteilung seines ganzen philosophischen Systems. Also die getrennten Bereiche theoretisch, praktisch, dann die Urteilskraft und so weiter. Genau dagegen läuft die Romantik Sturm. Schelling ficht für Einheit, nicht primär im Namen des Lebens zunächst, sondern im Zeichen der Natur. Und zwar einer Natur, in welcher nach Schelling programmatisch die Trennung von organisch und nicht organisch gerade keinen Sinn hat. Weil die Natur nämlich durch und durch dynamisch ist, aus romantischer Sicht, auch aus Schellings Sicht. Sie ist absolut organisch, wie Schelling das nennt. Auch das vermeintlich Inerte, das vermeintlich Stabile, bis hin zu den Steinen und der Erde selbst, ist im Grunde organisch, also jedenfalls nicht per se sozusagen tot, unbewegt, stabil, auf Dauer gegeben. Es ist auch der Ausnahmefall, dass etwas so viel Beharrungsvermögen entwickelt, wie etwa die Steine. Die Regel ist, dass alles dynamisch ist. Die Natur ist nach Schelling absolute Identität, eines mit sich selbst identisch, und sie ist zugleich polarer Gegensatz. Das sind spekulative Bestimmungen, mit denen die Romantik arbeitet. Das ist ein ganz anderer Denktyp, in den wir sozusagen jetzt eintauchen. Es ist einerseits Identität, andererseits Gegensatz, beides zugleich. Und in den entgegengesetzten Richtungen, in welche nach außen gehen und von außen zurückdrängen wirken, liegt, so Schelling gerade, Zitat, das Prinzip für die Konstruktion aller Lebenserscheinungen. Jene entgegengesetzten Richtungen aufgehoben, so Schelling weiter, bleibt das Leben entweder als absolute Tätigkeit oder als absolute Rezeptivität zurück, da es ursprünglich nur als die vollkommenste Wechselbestimmung der Rezeptivität und der Tätigkeit möglich ist. Also hier haben Sie erstens eine elaborierte Definition des Lebens, erkennbar schwierig, ja? Eine Wechselbestimmung von Rezeptivität und Tätigkeit, das nach außen gehen und das von außen zurückgedrängt werden, spielen ineinander. Das genau ist der Prozess des Lebens und das Prinzip der Konstruktion aller Lebenserscheinungen. Die durchgängig dynamische, intensive Qualität der Natur wird für Schelling fassbar, auch hier gut romantisch denkend, im Phänomen der Elektrizität und in Phänomenen wie Magnetismus und im chemischen Prozess. Das sind die Phänomene, an die die romantischen Autoren denken, wenn sie solche Bestimmungen vornehmen. Alles ist Prozess, alles ist sozusagen in dieser Wechselhaftigkeit, in Bewegung, dynamisch, intensiv und so weiter. Magnetismus, Elektrizität und chemischer Prozess sind für Schelling, das sind Formulierungen aus dem Jahr 1799, also unmittelbar vor 1800, sie sind für Schelling die Kategorien der ursprünglichen Konstruktion der Natur, Klammer auf, der Materie, Klammer zu. Wechselwirkung ist hier keine Sache der Kraft mehr. Das wird nicht mehr physikalisch gedacht, sozusagen als Druck und Gegendruck oder dergleichen, sondern das sind elektrizitätsorientierte Bilder, das haben Sie gehört. Es geht um Ladung, um Spannung, um etwas, was zugleich passiert, um Intensitäten. Und wie Kant und die Autoren der kantischen Zeit tastet Schelling hier nach Begriffen. Schelling greift auch auf den Bildungstrieb zurück an Stellen. Er vermeidet den Begriff Kraft, also das ist ja bei Kant schon so gewesen. Er bevorzugt aber vor allem diesen Ausdruck Prozess, der auf die Chemie verweist. Halten wir, was Schelling angeht, fest, dass vor allem in dessen Spätphilosophie der Begriff des Lebens sich demjenigen der Natur, der zunächst mal um 1800 für ihn zentral ist, annähert und dass Schelling hier in der angedeuteten Weise, es geht um die dynamisch intensive Einheit von Identität und Entgegengesetzung. Begrifflich zugespitzter und ich denke klarer, gerade was das Leben angeht, arbeitet der mit Schelling eng vertraute Hegel. Hegel attackiert, wie Schelling, Kants statisches Modell. Es gebe das theoretische sowie das praktische Vernunfturteil und es gebe dann da schließlich diesen dritten Urteilstyp, das Urteil mittels Urteilskraft. Hegel attackiert dieses kantische Architektur weniger jedoch im Zeichen der Natur, wie Schelling das gemacht hatte, einer Natur, die keine Trennung kennt und so weiter, sondern Hegel greift sozusagen diese Zerteiltheit des kantischen Systems an im Zeichen und im Namen einer wirklichkeitsbestimmenden, man könnte sagen, Bewegungslogik der Dinge und im Zeichen der Entwicklung. Die Entwicklung all dessen, was wir als etwas erleben, ist das, was sozusagen von Hegel adressiert wird. Ein allgemeines Prozessdenken, könnte man sagen. Auch Hegel will, wie Schelling, Differenzen, abstrakt versus konkret, theoretisch versus praktisch, Substanz versus Vernunft und so weiter, in ihren Widersprüchen zusammendenken und gerade darin überwinden. Also so eine Einheit von Identität und Polarität, also Zweiheit in einem, denkt auch Hegel, wobei er diese Form der Überwindung, der Gewinnung von Ganzem aus Widersprüchen genau ausbuchstabiert, eine Logik entwickelt, nach der das philosophisch rekonstruiert werden kann, begrifflich rekonstruiert werden kann. Und noch eine Wendung, gerade was die Widersprüche in der Einheit angeht, die für Hegel wichtig ist. Es geht ihm nicht darum, diese Einheit, die man dann wieder finden kann, wenn Polares auseinandertritt, als Natureinheit zu adressieren, sondern er spricht hier von Verwirklichung, das hatte ich schon gesagt, aber insbesondere er spricht hier von einer Verwirklichung des Begriffs. Es ist also begrifflicher Art, es ist eine begriffsförmig sich vollziehende Praxis, in der wir aufs Ganze, aufs Einheitliche, aufs Erkennbare, auf Wahrheit etc. kommen. Ganz elementar wischt die Hegelsche Philosophie aus dieser Perspektive das kantische Modell, das Erkennen sei Urteil, vom Tisch. Für Hegel ist Erkennen nicht Urteilen, sondern verstehendes Begreifen. Ein Prozess, Begreifen ist Bewegung. Eine Praxis, die stets weitergeht, die nie aufhört. Urteile sind irgendwann getroffen, dann sind sie getroffen für immer. Genau das ist beim verstehenden Begreifen nicht der Fall. Die Praxis des Begreifens, der Begriff selbst, treibt seine eigenen Widersprüche stets aufs Neue hervor und an dieser entlang geht das Begreifen, an diesen Widersprüchen entlang geht das Begreifen gewissermaßen immer wieder neu über sich hinaus. Hegel nennt diese Bewegung Geist, die Art, wie diese Bewegung sich durch Widersprüche hindurch vollzieht, dialektisch. Und die Urteilsperspektive, die wir allenfalls einnehmen können, eine vorläufige Urteilsperspektive, die nichts Gesichertes erbringen kann, die nennt er spekulativ. Nur mal so als Stichworte, Sie werden auch auf Hegel immer wieder stoßen und auf der Basis dessen, was ich jetzt sage, kann man so die Hegelsche Philosophie sich nicht vorstellen, aber man kann ein Stück weit vielleicht, wie sie tickt, ein wenig ahnen. Also die Bewegung Geist, es ist eine dialektische Bewegung und Urteilsperspektiven sind, wenn überhaupt, als spekulative Urteilsperspektiven nur zu gewinnen. Ganz anders als die Erkenntnis oder das Urteil bei Kant, bringt diese eigenartige und einzigartige Geistbewegung, bringt Hegel diese eigenartige Geistbewegung unmittelbar mit dem Begriff des Lebens in Verbindung. Hegel bezeichnet das Leben als die erste Form der Idee. Das Leben treibe dann als zweite Form das Erkennen aus sich hervor, als eine mittelbare Form und als eine, wie er das nennt, entwickelte Fortsetzung von Leben. Hegel sieht als dritte Form schließlich die sogenannte absolute Idee, in der das Leben in aufgehobener Weise zu sich zurückkehre. Denn die Idee ist, Zitat Hegel, die Einheit der Idee des Lebens und der Idee des Erkennens. Zitat Ende. Das sind jetzt großtheoretische Figuren, über die man ganze Vorlesungen halten könnte. Das Leben ist die erste Form der Idee und letztlich kehrt das Leben in aufgehobener Weise in Gestalt der absoluten Idee in sich zurück. Also das sind zirkuläre Bewegungsfiguren, sagen wir mal so ganz vorsichtig. Sie sehen aber, dass hier der Konzeptbegriff Leben eine ganz zentrale Rolle für die Dynamik spielt, die Hegel überhaupt ins Auge fasst, wenn er versucht, das So-Sein von Welt philosophisch angemessen zu erfassen. Wie Schellings Philosophie ist auch Hegels Denken nicht ganz einfach zu greifen. Sie merken das an der Art, wie die Sätze funktionieren und wie man sozusagen über das Fliehende dieser Überlegung auch nur behelfsmäßig sprechen kann. Hegels System, könnte man sagen, versucht gleichsam, das Bewegte mittels Bewegungsbegriffen darzustellen. Er sieht das Erkennen nicht nur im Kopf oder in den Buchstaben, sondern eben in freier Praxis und in Wirklichkeit und in diesem Sinne im Leben am Werk. Entscheidend ist gerade gegenüber Kant der Prozesscharakter all dessen und die Konkretheit, auf die Hegel hier abzieht. Alle wissenschaftliche Wahrheit, all diese Bewegungen sind ganz konkret als Praxis, als Erlebbares, als Erfahrung zu fassen. Das Maß des Philosophierens sind also nicht einfach die Begründungsbelange, Begründbarkeitsbelange der wissenschaftsfähigen Vernunft, sondern Philosophie muss sich bei Hegel umfassender am Ganzen der Wirklichkeit messen. Die Wirklichkeit aber ist in Bewegung und wichtig, sie ist stoffliche Welt wie auch begriffliche Dynamik und historischer Zusammenhang. Also hier haben Sie ein Stück weit ein ähnliches Kontinuum wie bei Schelling. Es wird nicht zugelassen zwischen Natur im engen Sinne und dem geistigen, kulturellen, wie auch immer, erfahrungsmäßigen, begrifflichen, sprachlichen, denkmäßigen und so weiter zu unterscheiden. Sondern wir haben hier mit einem Kontinuum zu tun. Das Prinzip der Dialektik, das Prinzip aller Bewegung, alles Lebens, wie Hegel das nennt, herrscht im Bereich des Denkens und in der Philosophie muss es herrschen. Und nur weil die Dialektik dem Leben gerecht wird und weil sie selbst lebendig ist, ist die dialektische Denkbewegung wahr. Auch das ist interessant. Hegel bringt den Begriff der Lebendigkeit mit dem Denken selber in Verbindung. Halten wir das zunächst mal fest. Der Lebensbegriff, der uns hier begegnet, ist ein entgrenzender Begriff, der die Systemphilosophie älteren Typs aufhebt, vom Tisch wischt und eine auch auf Zukunft hin angelegte sozusagen Hoffnung enthält, das Denken als Prozess permanent über sich rauszutreiben, weiterzutreiben und auch die Wirklichkeit in der Welt immer weiter zu treiben, als lebendige Wirklichkeit über sich hinaus zu entwickeln. Eine solche Philosophie, auch in der Paraphrase merken Sie das, kommt schon vom Theorietyp, der hier im Spiel ist, gar nicht mehr ohne das Paradigma des Lebens aus. Oder jedenfalls ohne ein solches Prozessparadigma, das auch einen eigenen Namen braucht für die Dynamik, von der hier die Rede ist. Viele eigene Namen ja auch prägt, aber eben Leben ganz prominent hier ins Spiel bringt. Halten wir für heute zusammenfassend fest. Erstens, auch in der Philosophie markiert diese ungefähre Datumsangabe, diese Schwellenangabe um 1800 einen Wandel einschneidender und grundsätzlicher Art. Und auch in der Philosophie sehen wir an der Begriffsverwendung, dass die Karriere des Lebens beginnt mit diesem Einschnitt, mit diesem Wandel. Zweitens, eine Folie für philosophische Überlegungen zu den Besonderheiten des Organischen, also der belebten Natur, bietet sich schon vor 1800 in Gestalt der medizinisch-anthropologischen Überlegungen zu einer möglichen nicht-physikalischen, nicht-mechanischen Lebenskraft oder auch Bildung, einem Bildungstrieb, der helfen könnte, die Formen der organischen Natur zu erklären. Es sind Mediziner, Anthropologen, die diese Überlegungen entwickeln. Drittens, in das philosophische System Immanuel Kants wird das Problem einer möglichen Wissenschaft der organischen, bei Kant heißt die nicht-mechanischen Natur, erst sehr spät eingeführt. In der Kritik der Urteilskraft von 1890, der sogenannten dritten Kritik, behandelt er dann aber das Problem und er bietet eine Lösung an. Vernunfturteile über die nicht-kausale oder genauer die nicht nur kausale Natur sind möglich, sofern wir nicht umhinkommen, in der Organisation, die wir in der nicht-mechanischen Natur erkennen, so etwas wie Zwecke zu vermuten. Und nach diesen Zwecken können wir sie auch wissenschaftlich erschließen. Mit Gewissheit erkennen können wir die nicht-mechanische Natur freilich nicht. Immerhin sind reflexive Urteile, die das in Rechnung stellen, möglich. Kant greift hier Blumenbachs Konzept des Bildungstriebes auf. rekurriert aber so gut wie gar nicht auf Leben. Viertens, bei Schelling und Hegel hingegen ist die verborgene Einheit der Natur, Schelling, beziehungsweise der zur Wirklichkeit und auch Freiheit drängende, die Einheit der zur Wirklichkeit und auch Freiheit drängenden Bewegung des Begriffs, Hegel, ganz eng mit dem dynamischen Prozesskonzept Leben verbunden. Und zwar vor allem bei Hegel mit einem differenzierten Konzept des Lebens im Singular, das er auch nochmal absetzt von Lebendigkeit und so weiter. Die Emphase bei diesen romantisch inspirierten Autoren ist eine doppelte. Leben ist materiell gemeint. Es ist beispielsweise Elektrizität, chemischer Prozess etc. Zugleich aber ist es Prozess der Erfahrung, der Entfaltung von Wirklichkeit, Prozess des Werdens, auch bezogen auf kulturelle, gedankliche Sachverhalte, auf Welt schlechthin bezogen. Auch Sprache und Begriffe haben ein Leben. Ich lasse hier bewusst jetzt offen, wie das in den Systementwürfen von Hegel und Schelling im Detail aussieht. Der Grundpunkt ist zunächst einmal wichtig. Fünftens und letztens, das Leben ist folglich, können wir jetzt schon sagen, am Ende des 18. Jahrhunderts, an dieser Schwelle um 1800, jedenfalls eine Mehrfacherfindung. Eine Mehrfacherfindung, an der nicht nur die Naturkunde, die Naturwissenschaft, die Medizin, sondern auch die Philosophie und eben die romantisch bewegte Philosophie der jungen Denker um 1800 ihren gewichtigen Anteil hat. Während die Naturwissenschaft des Organischen sich zu einer Biologie, Lebenslehre wandelt, geht die philosophische Erkenntnistheorie den Weg von einer universalen Kritik der Vernunft hin zu einer tendenziell totalen Philosophie der lebendigen Denkbewegung. Ein Denken wird hier artikuliert, skizziert, dann auch in seiner Logik erschlossen, das tendenziell für sich selbst diese Charakterisierung "es sei Leben" beanspruchen kann. Frieren wir die Überlegungen an diesem Punkt ein. Nächste Woche geht es weiter. Wir arrondieren das Bild um 1800 noch etwas und dann stellen uns dann auch die Frage, wie geht es weiter mit diesem stofflich-nicht-stofflichen Diskussionsfeld.